D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Alltag aus. Entspannung an. Freunde, es ist Urlaubszeit. Ob einfach mit dem Zelt los und gucken, wo es einen hintreibt. Ob Surfkurs an der Atlantikküste. Sprachkurs in Barcelona, Rucksackreise nach Marokko oder All-Inclusive in Hurghada. Urlaub heißt Entspannung. Urlaub heißt neue Sinneseindrücke. Heißt aber oft auch Stress. Und was das mit unserem Liebesleben anstellt, darum geht's in eine Stunde Liebe heute. Wir wagen so ein bisschen den Urlaubsrundumschlag. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir klären zum Beispiel, wie der Single um die 30 an Reisebegleitung kommt. Wir checken, welche Länder den höchsten Abschleppfaktor haben. Wir fragen Therapeuten, wie sich ein Paar am besten darauf vorbereitet, plötzlich so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und ihr erfahrt auch, an welchen Spots ihr im Hostel ungestört Sex haben könnt. Und natürlich gibt es auch ganz viel Wellen und Rauschen und mehr. Inga Hinnenkamp bin ich, hi.
D-Radio Wissen.
Großes Thema bei den alleinstehenden Großstädtern ist ja immer wieder, ich will nicht alleine in den Urlaub fahren und ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich das machen soll und wer dann mitkommt und überhaupt. Und ja, es ist wahnsinnig räudig, als Single eine Single-Reise zu buchen. Erst recht, wenn die Pärchen, die schon Kinder haben, mit den anderen Pärchen ihren kinderfreundlichen Mehrfamilienurlaub planen und die anderen Paare im Freundeskreis noch ein letztes Mal zweisam verreisen wollen, zwinker, zwinker. Aber hey, gute Nachricht für all die armen Menschen da draußen, die diesem sozialen Druck bislang bei jeder Urlaubsplanung aufs Neue ausgesetzt waren. Die Zeiten von Single-Reisen sind vorbei. Ja, man kann inzwischen würdevoll und selbstbestimmt als Single verreisen und muss auf nichts verzichten. Es gibt inzwischen nämlich viele kostenlose Plattformen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen wie Single-Börsen, wo man seine Urlaubsvorstellungen ganz genau posten kann, inklusive Zeitraum, inklusive ob man schon gebucht hat oder flexibel ist. Und man kann da auch reinschreiben, ob man nach platonischer Begleitung sucht oder ob da ruhig auch mehr raus werden kann. Und da gibt es dann sowohl Gesuche als auch Angebote und ja, vielleicht findet sich ja mit ein bisschen Glück dann auch eine Begleitung. Genauso gut kann man da halt aber auch einfach mal eben rumstöbern und gucken, ob nicht vielleicht schon jemand einen Urlaub plant, auf den man auch Bock hätte. Ich habe mir einige dieser Seiten mal genauer angeguckt und ich fand zum Beispiel www.urlaubspartner.net ganz cool, weil man da eben auch in den Angeboten dann sehr konkret suchen kann und alles dabei ist von wer hat Bock auf eine Woche Ballermann über welche attraktive Dame begleitet mich zum Wandern bis hin zu wer kommt ein Jahr lang mit auf Weltreise und auch alterstechnisch ist es total durchmischt und ja, da sind aber auch dann viele Menschen zwischen 20 und 40 dabei. Also das ist www.urlaubspartner.net. Es gibt aber auch noch viele andere kostenlose Seiten in dem Stil. Join My Trip zum Beispiel oder travelfriends.com und da waren auch dann sehr viele junge Menschen dabei, die auf der Suche nach Reisebegleitung waren. Die drei Links habe ich euch auch nochmal aufgeschrieben auf dradiowissen.de. Und wo wir schon bei Single-Reisen sind, wobei das richtet sich auch an die Nicht-Singles. Ich bin im Netz über eine Seite gestolpert, die Tipps gibt, wie man sein liebstes Sexspielzeug mit auf Reisen nimmt. Tipp 1, sofern man plant, es im Handgepäck zu verstauen, am besten eine durchsichtige Plastiktüte drumherum packen. Ja, macht's im Rucksack hygienischer und sehr nett, falls der Security-Mensch die Tasche durchsucht, kommt er nicht in direkten Kontakt mit dem Spielzeug, was wahrscheinlich für alle Beteiligten ganz angenehm ist. Und noch ein sehr sinnvoller Tipp, den die geben, vor dem Flug unbedingt mal nachschauen, ob im Reiseland Sextoys überhaupt erlaubt sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel und selbst einige Bundesstaaten der USA, die finden das nämlich gar nicht lustig, wenn man seinen Vibrator oder die Handschellen mitbringt. Also vor Reiseantritt lieber mal auf die Seite vom Auswärtigen Amt gucken. Meistens steht da so sowas wie Einfuhr von pornografischem Material ist nicht gestattet. Ihr hört eine Stunde Liebe und wir reden über Urlaub und Reisen und Sex und so. Und das, was Thilo Mischke gemacht hat, das klingt nach dem absoluten Jungstraum. In 80 Frauen um die Welt heißt sein Buch. Er ist auf Weltreise gegangen und hat, ja, im Lebenslauf steht dann wahrscheinlich zum interkulturellen Austausch beigetragen. Kollegin Judith Ebert, die hat Thilo vergangenes Jahr in Berlin getroffen, hat mit ihm über seine Reise gesprochen. Unter anderem ging es darum, wie er sich denn eigentlich auf diese sehr spezielle Reise vorbereitet hat.
Also durch mein Studium und weil ich mich mit dem Thema Sexualität ja auch schon davor beschäftigt habe, hatte ich schon so Vorstellungen, wie Sexualität ist. Also ich war auch einer derjenigen, der geglaubt hat, mit dieser Nase kann ich in Japan so jede Frau bekomme ich damit. Weil diese markanten Nasen wohl tatsächlich so ein Schönheitsideal sein soll. Sieht man ja auch, wenn die dann diese Schönheits-OPs, dann haben die ja alle so spitzere Nasen. Aber es gab jetzt nicht so ein Land, wo ich wusste, okay, da kann ich sofort jemanden flachlegen. So, deswegen muss ich da hin. Sondern es war eher so, das Land interessiert mich und die Menschen dort und die Frauen natürlich auch. Mal sehen, wie die so sind. Und bei muslimischen Ländern wusste ich von vornherein, das geht auf gar keinen Fall klar. Also ich war auch auf der Reise in Dubai und da wusste ich von vornherein, das geht halt nicht. Du wirst halt so, also ich habe da auch echt negative Erlebnisse sozusagen auch im Buch beschrieben. Du läufst halt mit einer Frau über die Straße, du wirst angepfiffen aus dem Auto, irgendwie, wenn sie nicht verschleiert ist. Ja, zumindest war es 2010 so, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt so ist. Aber trotzdem haben sie dann ihre Bauchtanzclubs. Also es ist halt so lustig und trotzdem kriegst du heimlich Alkohol. Also dieses Bigotte und Verlogene ist dann da eben auch nochmal auf eine Nummer schärfer irgendwie. Aber ich wusste eben, ich kann da nicht irgendwie flirten gehen an der Bar, während ich besoffen bin, weil es keine Bar gibt, wo ich besoffen sein kann und da auch keine Frau sitzt zum Flirten. Es sei denn, sie möchte gerne ihre Hände verlieren oder gesteinigt werden.
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wow, Klischee, Klischee, der Islam wieder. Aber Thilo Misch gesagt, nee, das Problem, das ist überhaupt nicht der Islam.
Alle Länder, in denen die Religion eine extrem hohe Rolle spielt, sind grundsätzlich schwierig für Sexualität, Liebe und Freiheit. Ist einfach so. In Warschau hatte ich auch dieses, also in Polen, die katholische Religion wird hochgehalten, in Indien eben auch der Hinduismus, die muslimischen Länder, egal wo, dort wo Religion so viel mit Spracherecht hat, dass die Leute sich beengt fühlen, ist es schwierig.
Dann jetzt mal die Frage, wenn man als Single loszieht und interkulturelle Erfahrungen sammeln möchte, dann am besten wo?
Also Südamerika war sehr leicht, weil das ist halt auch so, um da jetzt mal wieder so ein Klischee zu bedienen, sehr leidenschaftlich. Auch das Ausgehen ist sehr leidenschaftlich und es wird einfach getanzt und gesoffen, bis man tot umfällt. Und das ist einfach toll und das funktioniert dadurch leicht. Also kennenlernen klappt in jedem Land einfach. Miteinander schlafen ist dann nochmal wieder eine andere Geschichte, weil auch einfach moralische Vorstellungen aufeinandertreffen. Also ich als gebürtiger Berliner, so, ich bin eh versaut. Also so, da ist ja der One-Night-Stand oder beziehungsweise der Geschlechtsverkehr mit einer Frau aus dem Club sowas von normal und überhaupt nicht diskutabel und moralisch verwerflich. Das ist dann aber eben zum Beispiel in Fidschi fast nicht möglich, weil da einfach dieses Nachtclub-Leben da relativ gewalttätig auch ist und weil da eben so das Land auch sehr traurig ist. Du kannst halt einfach nicht hingehen und eine Frau anbaggern und dann wirst du halt einfach vermöbelt von 5 anderen Männern, die da leben, weil die gerade die Frau angebaggert haben. Also da ist härter der Umgang damit.
Sagt Thilo Mischke, der hat das Buch in 80 Frauen um die Welt geschrieben. Was hat denn auf dieser Recherchereise den bleibendsten Eindruck hinterlassen?
Also es gibt ein Erlebnis, was ich sehr, sehr mag, weil es einfach sozusagen den Spieß mal umgedreht hat. Also nochmal in Israel war das. Die Frau, die mir so sehr in die Lippe gebissen hat, sie nahm mich mit zu sich nach Hause und dann wollten wir miteinander schlafen und dann stellte sie fest, dass ich nicht beschnitten bin und es war die erste Vorhaut in ihrem Leben, die sie zum allerersten Mal in ihrem Leben gesehen hat und hat dann meinen Penis untersucht. So wie ich sozusagen ideell die Sexualität von Menschen untersuche, hat sie meinen Penis wirklich ganz medizinisch untersucht und das fand ich so cool und so interessant. So einfach so etwas, die Frau war irgendwie 30, so die hat einfach noch nie eine Vorhaut gesehen und hat sich das angeguckt, als würden wir so zum ersten Mal eine Buse sehen oder so, voller Faszination und Begeisterung und einem gewissen Ekel.
Übrigens waren die 80 Frauen bloß eine Zielvorgabe. Das ist irgendwie in einer betrunkenen Wette mit seinen Freunden entstanden. Hat er nicht ganz erreicht die Zahl, aber trotzdem einiges an Erfahrung gesammelt. Und wenn man die jetzt mal so zusammenfasst, was nimmt er dann unterm Strich mit?
Das Lustige ist, was ich gelernt habe auf der Reise, ist, dass wenn es dann zum Geschlechtsverkehr kommt, dann sind wir alle einfach nur Mann und Frau. So, der Sex bleibt der gleiche. So, es verändert sich nicht. Es gibt dann nicht irgendwie, dass die Frau dann so oder sowas irgendwie im Bett macht oder so plötzlich auf Spanisch anfängt zu fluchen und den Teufel anbetet. Der Sex ist identisch. Also es gibt nur, was mir aufgefallen ist, manche Länder sind verschämter. So ein bisschen, also in Japan zum Beispiel, also auch diese Geräusche, die Japanerinnen machen, die machen schon lustige andere Geräusche, aber da glaube ich eher, dass es das gleiche Problem ist, warum in Deutschland alle denken, sie haben einen zu kleinen Penis, weil sie durch die Pornografie lernen, wie man sich sexuell verhält. Und dann habe ich dann auch gefragt, ist das jetzt ernst? Und sie dann so, warum, ist auch eine fiese Frage, um ehrlich zu sein, beim Geschlechtsverkehr zu fragen, ist das jetzt ernst? Und sie meinte so, na so macht man das eben. So, und ich dann so, naja, du kannst auch, musst nichts machen. Das ist im Übrigen ein Gespräch, was ich sehr oft geführt habe, Sexualität für sich selbst machen und nicht für den anderen. So, wie viele Leute das denken, das ist so krass. Und das ist nicht nur, wie gesagt, so ein Erste-Welt-Problem, sondern das ist ein ganze Weltproblem. Was da verschwendet wird an sexueller Energie, wenn die Leute immer die ganze Zeit für den anderen. So, das ist kein Wunder, dass irgendwie 70% der Frauen keinen Orgasmus kriegen, wenn sie die ganze Zeit an den anderen denken müssen.
Das sagt Thilo Mischke, der hat das Buch in 80 Frauen um die Welt geschrieben. Möglicherweise gibt es jetzt den einen oder anderen da draußen, der sagt, oh, klingt ja nicht verkehrt. Ich buche dann schon mal die Flüge. Wir machen heute Urlaub. Und es soll ja tatsächlich Menschen geben, die kein Problem damit haben, wenn sie hören, wie andere Menschen Sex haben. Aber ich finde, allerspätestens im 6-Bett-Hostelzimmer, da hört der Spaß echt auf, oder? Meine Lieblingsgeschichte dazu ist, mitten in der Nacht klopft es im Doppelzimmer meiner Freundin und mir an die Tür. Davor steht ein Freund, der im 10er-Dorm sein Bett hatte und sagt, Mädels, es ist mir völlig egal, wo ich in eurem Zimmer schlafen kann, wegen mir auch auf dem Fußboden. Hauptsache raus aus meinem Bett, denn direkt im Hochbett über mir, da versucht seit 2 Stunden ein Pärchen ganz unauffällig miteinander zu schlafen. Ja, das ist nicht wahnsinnig nett. Und vor allem, seien wir mal ehrlich, irgendwer kriegt es halt immer mit. So Hostelbetten sind einfach nicht gut gefedert und knatschen halt tierisch, ne? Nichtsdestotrotz ist es natürlich, ja, ist schon ein hoher Flirtfaktor in Hostels. Und wer will schon auf Reisen gehen und viele hübsche Menschen um sich rum haben und da völlig auf Sex verzichten? Wir haben uns jetzt ein paar Gedanken gemacht und das D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe Team, empfiehlt euch Folgendes. Erstens, vermeidet den Mehrbettdorm und die Küche. Die Küche ist echt fies für Menschen, die sich auf der Arbeitsfläche am nächsten Morgen ihr Frühstück machen wollen. Und außerdem weiß man eben auch nie, wer da mitten in der Nacht noch rumkommt und sich einen Snack machen möchte. Die meisten Hostels, die haben Balkone oder Dachterrassen oder einen Garten und manchmal weiß da auch kaum jemand von. Da muss man halt einfach mal so ein bisschen suchen und das ist halt deutlich sozialverträglicher und irgendwie auch ein bisschen romantischer. Oder wenn dann der Park oder der Strand in der Nähe ist, dann kann man auch da mal nach einem lauschigen Plätzchen suchen. Fernsehraum geht im Zweifel auch noch und ansonsten halt Badezimmer, da kann man abschließen und außerdem ist es hinterher dann auch nicht allzu weit zur Dusche. So, und wenn ihr jetzt noch über irgendwelche Erfahrungen oder Tipps verfügt, die wir nicht berücksichtigt haben, dann schreibt mir sehr gerne mail@dradiowissen.de oder über Facebook. Und genau da dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne eure schönsten Urlaubs-Sex-Geschichten erzählen. Sommerzeit ist Reisezeit. So überschreibt wahrscheinlich die Apotheken-Umschau ihr großes Urlaubs-Special. Haben sie ja auch nicht so unrecht mit. Ist für einige Paare wahrscheinlich auch so das Highlight, ne? Endlich mal raus aus dem Alltag, mal Abwechslung haben, mal wieder vernünftig Zeit füreinander haben, zusammen was erleben. Und vermutlich gibt es da auch einige Paare, denen das gar nicht so gut tut, plötzlich mal wieder viel Zeit füreinander zu haben. Ulrike Sker ist Psychotherapeutin und berät gelegentlich auch Paare. Ich habe sie diese Woche in ihrer Praxis besucht und ich habe sie gefragt, was ist denn eigentlich die größte Falle, in die man im Urlaub als langjähriges Paar tapsen kann?
Das größte Problem sind Erwartungen. Also mit welchen Erwartungen fährt man in Urlaub? Und Erwartungen können ja manchmal einem schon ziemlich die Suppe versalzen, wenn die nämlich zu hoch sind. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sich vorher klar wird, was will man eigentlich vom Urlaub? Will man überhaupt in dasselbe Ziel? Weil das ist ja auch nicht immer so klar, ne? Der eine, der will lieber irgendwo hin, wo Remi-Demi ist und der andere will Ruhe haben. Also insofern ist das erstmal wichtig, dass man sich so klar wird, welche Erwartungen hat man.
Und was ist denn dann eigentlich so das größte Problem, mit dem man als Paar im Urlaub konfrontiert werden kann, wenn man, ja, was man vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte?
Man hängt natürlich auch sehr viel aufeinander und das ist natürlich dann auch ein Risiko, ne? Deswegen ist das auch wichtig, dass man dann auch guckt, dass man auch jeder was für sich macht im Urlaub und nicht die ganze Zeit aufeinander hängt.
Und angenommen, man merkt, dass da plötzlich doch so ein paar Sachen hochkommen und die Stimmung schlecht wird. Gibt es eine Empfehlung, wie man sich dann am besten verhält?
Ich würde als Psychotherapeutin natürlich immer sagen, drüber sprechen. Ja? Aber auch gucken, dass man so sich an gewisse Regeln hält. Aber in der Regel auch wie zu Hause. Und nicht gerade die Problemthemen mit in Urlaub zu nehmen. Also nicht zu sagen, das haben wir zu Hause nicht geklärt, das klären wir dann in Ruhe. Ja, das ist nicht so günstig. Aber wenn was schwierig läuft, dann muss das auf den Tisch.
Und jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass der Urlaub super gelaufen ist. Man hatte tolle Gespräche, man hatte fantastischen Sex, viel fantastischen Sex an abgefahrenen Orten. Und alles war wirklich sehr, sehr entspannt und sehr wunderbar. Wie schafft man es dann, sich dieses Urlaubsgefühl mit nach Hause zu nehmen?
Das ist schwierig, weil zu Hause kommt ja die Realität dann. Aber ich finde es dann ganz gut, am Ende des Urlaubs, das mache ich immer ganz, ganz gerne, so Resümee zu ziehen und zu gucken, was war hier eigentlich gut und was davon kann ich auch realistischerweise in meinen Alltag transportieren. Alles geht nicht, aber so ein paar Sachen kann man ja mal auch gucken, was ist mit in dem Miteinander besonders gut gewesen. Also vielleicht zum Beispiel, ne, dass man es gut fand, dass man viel zusammen war und viel Zeit miteinander hatte. Oder eben auch das Gegenteil, dass man eben auch jeder was für sich gemacht hat. Oder was auch gut sein kann, zu sehen, die neuen Eindrücke, die bringen irgendwie wieder Schwung so in die Beziehung, dass man gemeinsam was Neues macht. Und das kann man ja auch zu Hause gemeinsam mal ins Museum gehen oder was unternehmen.
Sagt Ulrike Sker, Psychotherapeutin aus Köln. Vielen Dank für diese Tipps. Je wohler man sich in seiner Haut fühlt, desto lieber teilt man sie mit anderen. Dieser tolle Satz, der kommt nicht von mir, sondern der kommt von Marco Martin. Marco Martin ist Schriftsteller. In seinem Erzählband in Die Nacht von San Salvador, ein Fahrtenbuch, da nimmt der Erzähler Daniel den Leser mit auf eine erotische Weltreise. Und Marco war selbst dafür in der Welt unterwegs, hat recherchiert. Ich habe diese Woche mit ihm telefoniert und ich habe ihn zuerst gefragt, was er denn eigentlich meint, warum man im Urlaub mehr Lust auf Sex hat.
Ja, weil man jenseits der bekannten Konstellationen ist. Es sieht anders aus im Urlaub, es riecht anders, die Leute haben andere Physiognomien. Es sind also ganz andere Situationen, es ist ein ganz anderer Rahmen als derjenige, in dem man sich sonst bewegt.
Das heißt, man kriegt neue Sinneseindrücke und wird deshalb anders stimuliert, oder wie würdest du das sagen?
Ja, genau so, ja.
Gibt es Dinge, die du auf deinen Reisen erfahren hast, die man beachten sollte, auf die man so direkt nicht kommen würde?
Das hängt natürlich von der Region ab. Was Asien betrifft, ist es natürlich so, dass nicht jedes Lächeln schon eine Einladung ist, während in Lateinamerika das Lächeln sozusagen sehr wohl eine Einladung ist. Das heißt, es ist von Kontinent zu Kontinent verschieden, auch von Land zu Land verschieden. Soziale Strukturen spielen dann auch eine Rolle, ob man das mit den sogenannten einfachen Leuten zu tun hat oder mit der Mittel-, vielleicht sogar mit der Oberschicht. Aber das sind alles Sachen, die man theoretisch nicht in einer Liste abhaken kann oder in irgendein System bringen kann, sondern dann muss man wirklich schon reisen, Rucksack über die Schulter, Nase in den Wind und auf geht's. Und am besten natürlich wirklich unterwegs sein und nie ein Reisender sein und nicht ein Tourist in einem abgeschiedenen Resort.
Allerdings könnte man möglicherweise mit dem Animateur sich im Hotelpool nachts vergnügen.
Ja, das könnte man. Diese Möglichkeit gibt's immer, aber es ist natürlich dann viel interessanter, von dem Animateur aus dem Hotel rausgeschmuggelt zu werden und in die Vororte zu gehen und dort auf irgendeinem Flachdach oder in einer Hinterhofwohnung nicht nur Körper zu entdecken, sondern auch Biografien und Sozialstrukturen. Und so etwas ist immer möglich. Und aus diesem Grund ist Erotik ja viel mehr als irgendeine Triebabfuhr, sondern es ist auch immer die zauberhafte Möglichkeit, Erfahrungs- und Lebenswelten zu entdecken, die einem sonst verborgen geblieben wären. Und das ist ein ganz großes Privileg und man sollte es nutzen.
Kann man sagen, in welchem Land es am leichtesten ist, diese Erfahrung zu sammeln und mit den Menschen in Kontakt zu kommen?
Lateinamerika ist natürlich ein absolutes Muss aufgrund dieser Gestimmtheit, aufgrund auch der vermischten Kultur der Bewohner, man hat da Kolonialspanisches, man hat Einflüsse aus Afrika, man hat Einflüsse der Indigenas, also der ursprünglich indianischen Urbevölkerung, wo ein ganz zauberhafter Mix herrscht. Gleichzeitig gilt es natürlich aber auch für Israel, in dessen hierarchiefreie Gesellschaft unter der Drohung eines permanenten Konfliktes sich eine Lebenslust austobt, die wirklich sondersgleichen sucht und eine Kontaktfreude, die das Physische mit dem Verbalen verbindet. Also es gibt da nicht irgendein schweigendes Tun, sondern es ist sozusagen ein Ausströmen, auch im verbalen Sinn, wo man danach und davor eben nicht nur die Zigarette raucht, sondern die Probleme der Menschheit löst, inklusive der Fragen über Gott. Und das ist natürlich ganz zauberhaft und das bietet wirklich nur der Strand von Tel Aviv in den Stunden nach Mitternacht.
Und hat denn so Lebenslust generell immer auch was damit zu tun, wie flirty das Land ist und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man danach auch abschleppen kann?
Ja, obwohl das Wort mit dem Abschleppen, das würde ich schon in Anführungsstrichen setzen. Es gibt ja sozusagen im Deutschen immer so ein bisschen die Tendenz, das leichte, flirrende, elegante des Eros sozusagen auf das das grobe, bäuerisch-teutonische herabzudimmen, dass man abschleppen sagt, die Sau rauslassen, all diese Sachen. Und ich glaube, es ist im Grunde genommen, es ist viel feiner, viel filigraner. Und deine Frage ist absolut berechtigt. Es hängt natürlich von dem Land ab, aber ich muss sagen, in keinem Land der Welt, und sei es noch so restriktiv, gibt es nicht die Möglichkeit, in Situationen reinzukommen, Momente zu erspüren, wo ein Blick dann signalisiert, hier ist etwas möglich, jenseits des Gängigen, jenseits des Erlaubten, komm mal und guck. Diese Chancen sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn das sind die Momente, für die man lebt, und das sind die Momente, an die man sich erinnert, wenn man dann irgendwann ganz alt und siech und krank ist. Und man weiß es ja, wenn sich alte Leute erinnern, dann erinnern sie sich sozusagen an solche kurze Momente, mehr oder minder kurz, die das Gängige für eine ganz zauberhafte Weile aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Und das sind wirklich Epiphanien des Alltags, die man nutzen sollte. Und das ist immer möglich.
Epiphanien des Alltags. Also ein Plädoyer für lustvolles, aufmerksames, achtsames Reisen von Schriftsteller Marco Martin. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war's, das war eine Stunde Liebe für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen vorbereiten auf den Reisesommer und vielleicht ja auch so ein bisschen Bock machen auf den nächsten Urlaub. Mein Name ist Inga Hinnenkamp. Ich wünsche euch ein bezauberndes Wochenende mit ganz viel Liebe und ganz viel Herz und dann noch so Klavier im Hintergrund und so. Macht's gut, tschüss.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.